Radio Onnerstar.
Was heißt denn das, Radio Onnerstar?
Wenn du Deutsch kannst, dann lernst halt Radio anders, anderes Radio, also Radio Onnerstar.
So Leute, heute ist mein besonderer Gast in mein Bühlens Postgast Radio Onnerstar, Kaya Jana. Hey, herzlich willkommen.
Hallo.
Hey.
Hi, Leute.
Geil.
Das heißt, du nimmst ja jetzt dann diese Cam, ne? Richtig, weil das ist die einzige, die du nehmen kannst.
Ja, ja. Was wir haben ja auch so einen doppelten Podcast heute, also dein Twitch und mein Podcast,
ja.
Ist schon krank. Geile Nummer.
Ja, was du auch nehmen kannst, ist, du kriegst nachher mein Stream, wo du mich noch näher siehst, quasi. Aber das kann dann der Lukas. Der Lukas kriegt dann quasi das, was ihr aufnehmt, könnt ihr nehmen, oder das, was ich euch nachher...
Ja, das ist immer Lukas. Ich denke mal, wer ist denn Lukas?
Der Luca. Ach, Luca.
Oh, ja, da das S ist weg.
Sorry, Lukas. Ich habe die ganze Zeit Lukas. Du hast nie was gesagt, Luca.
Hey, Lukas!
Scheißen. Egal. Aber da kannst du dich daran vorbei beiden, dann hast du quasi zwei Streams zum Preis von einem.
Du sendest jetzt von zu Hause?
Ja, das ist mein Streamingzimmer.
Cool mit dem, ey, dass du das magst hinten mit dem Ventilator. Da bin ich wie mein Vater, oh, das wird mir jetzt ziehen, so im Nacken.
Nee, das brauche ich.
Echt?
Ja, es ist ziemlich warm in dem Zimmer. Hier ist es hier mit der Luftzirkulation und so lala.
Ach, du bist ja im Speicher, ne?
Nee, ist das so eins drunter. Ich bin im Westflügel meines Anwesens.
Wallah, alhamdulillah, du hast es geschafft, Bruder.
Ich hab's geschafft. Ja, ich hab mich reich eingeheiratet.
Ja, und sag mal, das Geile ist, du machst ja die ganze Zeit Twitch und so, darüber haben wir mal geredet, aber so Autokinotour ist nichts für dich, oder?
Sekunde, Bülent, jetzt habe ich gerade einen riesen Alarm bekommen, weil irgendjemand was gemacht hat. Eine Sekunde. Was ist passiert? Warte, jetzt ist mein Siehst du, ich sehe nämlich immer... Ach, du Schreck. Oh,
was ist
passiert? Ich muss ganz kurz sagen, der Gamer One, danke dir. Ich glaube, du hast einen riesen Fan in meiner Community, nicht nur einen, aber einer, der fand das so geil, dass du jetzt zugeschaltet bist, als Überraschung, der hat 50 Subs rausgehauen. Ein Sub kostet 5 Euro, das ist ein Abonnement im Monat. Das heißt, er hat 5x50 Euro rausgehauen.
Für mich?
Ja, ich krieg dir die andere Hälfte. Die andere Hälfte kriegst du von Twitch. Erstmal, der Gamer One, Dankeschön für die 50 Subs.
So. Ich denke, Katastrophe passiert. Was ist los?
Nein, es ist immer so. Bei mir explodiert dann so ein Alarm, weißt du? Ich habe jetzt 3 Monitore und ein Monitor sagt dann immer... Ha, Sub-Alarm! Ja, und einer findet das so geil, dass du zugeschaltet bist und ich weiß, dass es 250 Euro sind. Das
war ich hab hier nur Luca und Louis. Das ist für mich Alarm genug. Das ist, der eine ist Aramäer, der andere ist aus wie ein Russe. Die sitzen hier nebenan. Das ist für mich immer Aramäer.
Also wir haben Türke, wir haben Aramäer und Russe. Alles in einem Raum.
Alles da.
Wer hat euch zusammengestellt? Ja, United Colors of Benetton?
Aber du bist ja Volltürke, ne? Mutter Türki.
Mutter Vater. Türke, Vater Türke, in Deutschland aufgewachsen, lebt jetzt in der Schweiz.
Siehst du? Und das fragen mich ja viele, zum Beispiel hier, die Kumpels von mir eben hier, haben mich auch gefragt, sagt, ey, der kann ja schon gut Türkisch, oder?
Genauso gut wie du.
Ich glaube, ich kann ein Wort mehr.
Ein Wort mehr?
Nein, ich weiß nicht, aber ich sage immer, ich habe noch eine Rechtfertigung, ich kann immer sagen, ich habe eine deutsche Mama, die hat sich durchgesetzt. Bei dir war es einfach so...
Das stimmt. Du bist ja wirklich halb. Du bist ja Deutsch-Türk oder, Deutsch-Türke, Teuto-Türke, Turko-Germano oder irgendwas, ne?
Und du bist ja jetzt so Schweiz mit Migräne-Hintergrund. So.
Ich bin einfach ein Bastard. Alles zusammengemischt.
Ich habe mich heute so gefreut, dass du jetzt auch im Podcast bist und dass wir jetzt hier zusammen reden. Und weil ich habe gesagt, die haben gesagt, ja, hast du ein Konzept, hast du ja mit Kaya Konzept, wir bauen kein Konzept. Nein. Wir reden einfach. Es entsteht. Das war ja das Geile immer, wenn ich bei dir eingeladen war in der Talkshow, oder besser Talkshow, sage ich halt, in deiner Show, und die Leute gesagt haben, ja, dann fragst du den Bühnen das und dann macht und du so, ey, lass doch einfach laufen. Und das war ja dann so. Und die haben dann geguckt, scheiße, er sollte doch eigentlich das machen mit Bühnen. Und wir haben einfach geredet. Das muss ich sagen, das hat immer viel Spaß gemacht.
Das stimmt.
Und manchmal vermisse ich diese Zeit zwischendurch so, wo wir beide, weil jeder hat sich ja immer gewünscht, ne? Jeder hat immer gesagt, ey, du und Kaya, ihr müsst doch mal Show machen. Aber es hat sich nicht so ergeben, ne? Und du machst jetzt Twitch und...
Ja, mit Fernsehen habe ich jetzt gerade nicht so. Ja, ja. Ich kriege zwar Angebote, weiß nicht, wie es bei dir ausschaut, kannst du ja gleich sagen, aber ich kriege so Angebote für so Sachen, auf die ich so nicht so Bock habe. Und wenn ich mir was vorschlage, dann haben die TV-Sender halt keinen Bock. Aber sollte ich irgendwann mal eine Fernsehsendung haben, lade ich dich natürlich ein, weil es war wirklich so, wie du immer sagtest. Also wir haben überhaupt kein Konzept. Wir haben einfach gesagt, ey, wenn der Bülent kommt, also man sagt ja so in der Fernsehbranche, der trägt sich selber, sagt man ja immer. Es gibt ja quasi Gäste, wo du sagst,
ja, wo du sagst, oh Gott, da musst du jedes Wort rausholen, aus der Nase ziehen und so, ja, ich weiß.
Genau, die lassen dich total verrecken, weißt du, die bringen keine eigenen Storys mit, die bringen keine Gags mit und bei dir wusste ich immer, ich muss vielleicht eine Frage stellen, dann läufst du so und dann konnte man dich auch teilweise nicht mehr einfangen, weil du bist einfach Richtung Publikum. Ich so, was macht der Junge? Bis Richtung Publikum.
Weißt du noch, bei der Nummer, wo wir dieses Battle gemacht haben, dieses Lip-Sync-Battle.
Ja, genau.
Einmal und du so, was macht er jetzt? Und da bin ich wirklich aufs Publikum, hab Stage-Diving auf deinem Publikum gemacht. Und du so, oh mein Gott. Und du so, okay, lass ihn laufen, den Typ, lass ihn laufen.
Einfach laufen lassen. Ich habe gesagt, lass ihn laufen, wir schneiden alles raus.
Beschnitten sind wir schon. Nein, aber aber wegen Autokino kam jetzt gerade dieser Alarm.
Ja.
Guck mal, ich habe jetzt über 20 Auftritte gemacht. Gestern hatte ich übrigens Heimspiel mit Monem, mit Autokino.
Ja.
Das ist schon natürlich special und viele machen es ja auch gar nicht, weil sie sagen, ich schaffe das psychisch nicht irgendwie. Wie ist es bei dir? Du hast ja bestimmt auch schon Angebote gekriegt, das zu machen.
Ja, ich habe sehr, 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 sehr viel. Ich glaube 20, 30 oder so. Alleine in den letzten, fast ein, zwei Anfragen pro Tag habe ich bekommen. Auch aus der Schweiz. Ich glaube, die wollen jetzt hier am Flughafen irgendwie, Flughafen Kloten, wollen die irgendwie so ein Ding aufziehen. Und ich habe bis jetzt immer alles abgesagt. Ich habe dich ja mal gefragt vor 2 Wochen auf WhatsApp und du hast mir ja dann eine ausführliche Antwort gegeben. Ich konnte es mir einfach nicht vorstellen. Ich habe auch mal den Livestream gesehen von Sido. Sido war einer der ersten, der im Autokino aufgetreten ist. Ich glaube, hier auf Twitch bei Knossi, ne? Kennst du wahrscheinlich nicht, Bülent, aber macht nichts. Und Knossi. Hier gibt es Twitch, ist wie eine eigene Welt, Twitch. Die haben so ihre eigenen Berühmtheiten, ihre eigenen Topstars. Und Knossi ist so einer von denen. Okay, und da habe ich das gesehen und ich habe mir so gedacht, okay, mit Musik kann ich mir das vorstellen, aber mit Comedy nicht, weil ich muss die Gesichter sehen, ich muss die Leute hören und so. Aber du machst ja auch Musik, deswegen ist es vielleicht bei dir, sagen wir mal, so einfacher als bei mir, ne?
Ja, aber es geht schon, wenn du sagst, hey Leute, wenn ihr statt lachen, hupt ihr oder wenn ihr Tränen lacht, dann bitte macht Scheibenwischer an und spritzt Wasser oder
oder wascht euer Auto.
Ja, genau, irgend so. Ja, es ist schon nicht einfach. Also wenn es warm ist, dann können die Leute ja ein bisschen Fenster aufmachen, können so rauslachen, rausschreien, so, ne? Aber es ist schon eine andere Hausnummer. Ich sag ja immer, ich bin froh, dass ich wenigstens noch Kanake bin, weil stell mal vor, ich wäre Pole und müsste 2 Stunden lang Autos angucken, kann sie nicht mitnehmen. Dann, weißt du, aber das ist schon...
Oh, es gibt böse Briefe. Oh, von den Polen. Oh, ja.
Vielleicht kommt der Knossi. Genau. Nein, aber...
ist der Pole?
Aber es ist schon special. Aber wie gesagt, ich habe mir gesagt, ich mache es halt jetzt fürs Team und für die Leute sind immer happy. Also das kriegst du manchmal zwar nicht 100% so mit, aber die Leute im Auto sind dann oft so, die sagen, wir haben gut gelacht und so. Ich glaube, das hat mich dann auch motiviert. Aber du hast schon recht, am Ende die Musik, da bist du nicht direkt auf jede paar Sekunden Feedback angewiesen. Dann machst du so dein Lied und dann gibt es natürlich einen Hupen und dann weißt du, okay, es hat denen gefallen.
Ja.
Alles schon anders. Wie hast du die Zeit jetzt verbracht für dich? Also bei mir war es ja so im März, als ich angefangen, da bin ich echt so in so ein Loch reingefangen, ohne Scheiß. So richtig so, was denn jetzt?
Ich hatte Glück gehabt, Bülent, wirklich. Ich hatte riesen Glück gehabt. Ich habe ja mit dem Stream angefangen vor dem Corona-Lockdown. Mhm. Ich hatte diesen Kernspalter, den du jetzt nicht siehst, aber der mir viel Freude bereitet hat, sage ich mal so. Also dieser PC, der ein Monster ist, den habe ich bekommen Ende Januar und ich fing an, ich glaube, Twitch angemeldet hatte ich mich am 16. Februar und das erste Mal gestreamt hatte ich am 22. Februar und der Lockdown kam einen Monat später, 15. oder?
Ja.
15. März.
Ja, so, Mitte März.
Und ich habe während der Tour angefangen zu streamen und auch nur einmal die Woche und so und habe dann so überlegt, okay, wie schaffst du das denn während der Tour und als der Lockdown kam und ich dann auch wie du grounded war und gar nicht mehr auftreten konnte, da hatte ich Twitch plötzlich. Und in dieses Künstlerloch, wie du das beschreibst, konnte ich gar nicht fallen, weil ich wahnsinnig viel zu tun hatte, erstmal das Ding zum Laufen zu bringen, das alles einzurichten. Es ist beim Chat ist das quasi so eine Art Running Gag. Da gibt es auch diese Emotes, das sind diese kleinen Bildchen. Ich weiß nicht, ob du Twitch zufällig anhast. Die sind die kleinen Bildchen, die du im Chat siehst.
Ich habe vorhin angemacht, ja.
Genau, diese da gibt es ein extra Emote. Kaya is lost in Kernspalter. Also dieses Kaya is lost, da müsste ich eigentlich Merchandising, müsste ich eigentlich ein T-Shirt damit drucken. Fast jeder Stream gibt es Soundprobleme, Bildprobleme, Sachen stürzen ab, neulich ist die Festplatte abgeraucht. Alles, was du dir vorstellen kannst.
Und ist aber gut.
Ist gekommen oder wird noch kommen. Und es gibt Leute in meiner Community, die nur diesen Stream schauen, um zu sehen, wie ich abkacke.
Nee,
die wollen es einfach sehen.
Das mit diesem Hassen, das fand ich interessant. Das habe ich so noch nie
so wahrgenommen. Mit Harald Schmidt, meinst du?
Ja, dass Leute, die nur weil sie dich hassen, dann das angucken. Ich kenne es ja eher vom Boxkampf, dass du gewissen Boxer, die sagen, hey, der macht aber die Bude voll, weil jeder will diesen Typen also wenn du jetzt ein Gewinnertyp bist aber ein ekelhafter Typ und jeder will ja endlich mal sehen, wie der zu Boden geht,
ja.
Weißt du? Dann gucken die Leute komischerweise, aber ja, aber du kannst schon recht haben, auch im Fernsehen gibt es bestimmt auch
Typen, ja.
Wir kennen sie alle.
Ja, wir wissen zum Beispiel, dass Olli Pocher polarisiert, ja?
Ich habe gerade im Kopf gehabt und sagst,
ja, ist ja klar, ne? Ich meine, der polarisiert einfach. Und der hat jetzt wieder einen Run und es gibt Leute, die ihn schauen, ich glaube, das hat er mir auch selber mal gesagt, aber es ist ihm auch scheißegal, die nur um sich über ihn aufzuregen. Aber das muss es auch geben. Aber der Olli ist ja aus Teflon, ne? Es macht mir überhaupt nichts aus. Olli ist so Teflon beschichtet, ob es jetzt Kritik oder sonst was ist, prallt alles an ihm ab. Also manche Leute polarisieren aber auch, weil sie es können einfach, ja, und weil sie es wollen. Aber wir sind da anders, ne, wir zwei.
Wir haben schon immer so ein bisschen den Kanackenstyle gemacht. Das Geile ist ja, als wir uns das erste Mal kennengelernt haben, so richtig, so persönlich, da hast du, das war ich noch auf der Treppe, war das, da sagst du, weißt du, du siehst aus wie mein Hakan, hast du gesagt?
Ja, ja, ich weiß noch, wie ich mich erschrocken hatte. Ich hatte mich so erschrocken. Ich hatte dich davor auf der Webseite gesehen, wir waren in irgendeiner Sendung eingeladen, ich weiß nicht, was es war. Ich weiß nicht, ob es Happy Otto war 2008, als er seinen 60. gefeiert hat. Ich weiß nicht, irgendwo um das Jahr 2008, 2009, haben wir uns das erste Mal begegnet. Du hast so diesen einen Stand-up gemacht, kann ich mich noch genau erinnern. Da hast du Hassan gemacht, der seinen Kamm in der Hose hatte an der Wursttheke. Diese Nummer, du hast irgend so eine krasse Nummer gemacht. Genau, so, wo du voll.
Genau.
Irgendwas war es, wo ich das erste Mal so bewusst dich krass wahrgenommen habe. Und davor hatte ich dich einmal auf deiner Webseite gesehen. Und da habe ich echt so einen Schreck bekommen, weil ich dachte, fuck, Hakan hat eine eigene Webseite. Hakan macht sich selbstständig.
Ich war selbstständig.
Und da habe ich echt gedacht, hä, Hakan, ich dachte, das wäre eine Figur. Scheiße, Hakan gibt's wirklich, weißt du? Das war das erste Mal, wo ich dachte, krass. Und stimmt, das weiß ich noch. Das war bei irgendeinem, ich glaube, es war Happy Auto, weil da habe ich auch übrigens Paul Panzer kennengelernt in derselben Sendung.
Krass.
Das war so eine Sendung, wo Otto Waalkes quasi alle Komiker damals eingeladen hat, die Rang und Namen hatten.
Ja, das stimmt, ja.
Und dich. Nein, das war ein Witz.
Aber
2008 warst du, deinen Durchbruch hattest du, glaube ich, mit deinem ersten Bühnenprogramm auf RTL, also nicht dein erstes Bühnenprogramm, sondern auf RTL und das war, glaube ich, ein bisschen später als Happy Otto, ne? 2008.
2009 war das.
2009.
Die Ausstrahlung, genau. Ja.
Da warst du noch nicht die große Nummer, die du heute bist oder die du dann kurze Zeit später geworden bist, das weiß ich noch. Aber da habe ich dich gesehen, und das weiß ich auch noch, das wirst du bestätigen, da habe ich noch gesagt, wie geil dein Stand-Up ist und wie geil dein Shit ist. Also
du hast zu mir damals, wir waren dann ja mal essen und es war ja so, ich mache ja, da hast du zu mir gesagt, weißt du, Bühne, du machst eigentlich sogar noch ein Jahr länger Comedy. Da haben wir gesagt, also live jetzt gesehen. Ne? Ich mache jetzt über 22 Jahre jetzt.
Krass.
Ne? Aber bei dir war es ja so, du bist ja, du hast, ich meine, hey, das ist geil, du bist schnell ins Fernsehen gekommen, ne? Schnell dadurch, mit was guckst du und so weiter.
Zu schnell.
Und ja, es war aber trotzdem super und es war ja, warst auch in der Hinsicht Vorreiter in der Hinsicht, auch im Fernsehen. Nur natürlich haben die Leute immer gedacht, ich habe mich danach, verstehst du, als du schon im Fernsehen hast, nee, ich mache auch schon sehr lange, schon lange nur, weil mein Durchbruch war erst 10 Jahre später.
Ja, ja,
das genau. Geilste war, dass du dann zu mir gesagt hast, sag mal, Bülent, du rockst so auf der Bühne, wieso hast du so lange gebraucht? Und dann habe ich gesagt, ja, wegen dir.
Wirklich, nee, scheiße.
Nicht böse gemeint, sondern weil damals die Medien immer gesagt haben, wir haben schon einen Türken.
Aha.
Das war wirklich so.
Der Quotentürke.
gehabt, was guckst du? Und dann haben die Leute, das war denen, die haben da nicht weitergeguckt in den Medien, haben nicht gesehen, ja Moment, okay, nur weil er jetzt auch Bülent Ceylan heißt oder einen türkischen Namen hat, heißt er nicht, dass er jetzt auch Rancid macht und den, sondern er macht ja vielleicht was ganz anderes.
Ja.
Und das war damals, jetzt, wenn man das heute drüber redet, dann denken die Leute immer, ey, sehen das nicht mehr so, aber das war damals wirklich einer der großen Gründe, dass die Medien auch gesagt haben, hier, die Ethno-Comedy ist bedient.
Ja.
Ne? Und aber dann bin ich auf dieses Rock'n'Roll. Man hat ja meistens nur 4-5 Minuten. Ich meine, weil du weißt es selber, im Fernsehen, du hast 4-5 Minuten.
Ja.
Dann noch bei Stefan Raab, wo es sehr schwer war, manchmal aufzutreten, weil alle Leute auch fixiert waren auf Stefan Raab. Und da musst du rauskommen. Und ich weiß noch genau, wie damals sie gesagt haben, hey, geh nicht auf den Tisch, berühre keine Knöpfe, das ist der heilige Tisch von Stefan Raab. Und da habe ich gesagt, okay, alles klar, auf den Tisch bin ich. Und habe ich überhaupt das gemacht. Und Stefan Raab musste lachen, aber innerlich hat er gedacht, du Arschloch, geh runter. Aber ich bin ja weiter eingeladen worden und so hat sich das dann ergeben. Ne? Und dann irgendwann, klar, sind wir uns begegnet. Und es war ja, das Geilste war ja dann in der Bülent Ceylan Show, wo ich dich eingeladen habe und du kamst, Gott sei Dank, und die Chemie war so richtig geil. Und habe gesagt, ey, wäre es nicht geil, wenn ich habe ja so einen Hassan und du machst den Hackern. Und diese Nummer ist immer noch auf YouTube. Und, und die Leute reden heute noch manchmal drüber, ey, wie wir uns da zeitlupenmäßig
das war geil.
In die Presse gehauen haben.
Weißt du noch? Das war geil.
War geil. Das hat Spaß gemacht immer.
Immer. Ja. Also mit dir immer. Das hat immer riesen Spaß gemacht. Und jetzt haben wir zu viele Türken in der Comedy. Nein, es war ein Witz. Aber
mein Vater hat immer gesagt, guck mal, wir Türken waren damals schon vor Wien. Wo sind wir jetzt? Überall.
Ja, das stimmt schon. Aber jetzt ist Ethno-Comedy ja quasi so ein eigenes, eigenes Genre geworden. Und jetzt haben wir ja Komiker aus aller Welt, die ihr Ding machen. Und Rebel-Comedy zum Beispiel ist ja auch, das ist ja eine ganze Gurkentruppe mit... Was haben wir da alles? Was haben wir da? Marokko, ne? Ist dabei. Schweiz, Alain Frey, glaube ich, ist ein Mitglied davon.
Ja, und gute Leute, ja.
Gute Leute. Und jetzt, es gibt immer mehr. Der neueste, den ich auch bei Mario Barth. Den gibt es ja schon länger. Den Ozan Yaran. Sowas?
Stimmt, ja, genau.
Ja. Es sind immer mehr. Viel zu viele. Jetzt komme ich nicht mehr zurück.
Ey, ich sage immer, ey, diese ganzen türkischen Namen, du hast ja auch manchmal Probleme auszusprechen. Ne?
Ich auch. Aber Özcan ist korrekt. Özcan Kosa, oder? Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, sage ich doch.
Çoşkan.
Özcan, Özcan, Özcan. Ja, wir haben wahnsinnig viele. Warte, ich gucke immer so nebenher, was der Chat so sagt. Abdel Karim, ja, stimmt, der kam ja auch dann noch. Genau. Abdel Karim... Wen haben wir noch?
Er hat ja Probleme gehabt hier mit...
Er wurde fast verprügelt. Ne? Ja.
Ja, krasse Sache.
Krass, ja. Ja. Bin ich froh, dass ich keinen Fernseher mache. Guck mal, hier kann ich nicht verprügelt werden in meinem Streamingzimmer.
Wie ist es für dich jetzt im Moment? Oder also. wenn du sagst, okay, die Rassismusdebatte geht ja wieder voll hoch. Ich weiß ja, wir haben ja immer irgendwo, wir beide auch, immer in der Hinsicht ein Statement gelassen, also dass wir natürlich für Multikulti sind und so weiter und so fort.
Ja.
Aber wenn dann jetzt kommt das jetzt natürlich total wieder hoch, ne?
Ja.
Wie ist das für dich? Ich meine, du bist ja in der Schweiz, ihr seid da immer so...
In unserer Bubble.
Ihr seid isoliert.
Ja, wir machen nicht mit. Wir haben mit euch nichts...
Da ist was passiert.
Also ich finde, diese ganze Rassismusdebatte ist gesund. Sie muss auch geführt werden. Sie muss auch diskutiert werden. Gar keine Frage, haben wir in Deutschland... In der Schweiz, wo auch immer sie geführt wird, eine ganz andere Historie als die Amerikaner. Ja, bei den Amerikanern ist natürlich angefangen mit der Sklaverei, mit den Polizeigesetzen, die da haben. Die haben eine ganz andere Kultur als in Deutschland zum Beispiel. Und aber ich finde wichtig, dass sie geführt wird. Und ich finde, wir sollten sie auch führen. Und ich habe es von vorhin Eingang des Streams. Ich habe ja noch sowas wie ein Relikt von einem Facebook-Account. Ja, den ich aber ab und zu noch ganz gern bediene. Und ich habe etwas gemacht, wofür sich Facebook wahnsinnig gut eignet. Ich habe nur eine Frage gestellt vor einer Woche, nämlich, welche Erfahrungen habt ihr mit Rassismus gemacht? Danach ist Facebook irgendwie explodiert. Ich habe irgendwie knapp 6.000 Kommentare und die haben sich auch innerhalb der Kommentare, haben die sich teilweise gefetzt, teilweise bestätigt, teilweise haben sie Whataboutism gemacht, also dieses, was ist aber mit dem und dem? Also dann haben sie wieder versucht, das Gespräch zu entführen, wo man sagt, es gibt wirklich sehr viele Themen, die wir diskutieren müssen, gar keine Frage, aber jetzt geht es wirklich nur um Rassismus. Und ich wollte eigentlich nur wissen, welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Und wenn man sich den Chat durchliest, also die Postings und die Antworten, dann merkst du so, boah, wir sind weit davon entfernt, in Harmonie miteinander zu leben. Also das, was eigentlich jeder von uns möchte, weißt du? Aber
ich meine, was ja klar ist, also jeder hat ja Vorurteile, ne?
Ja.
Also ich meine, selbst wir haben Vorurteile, wo die sagen, ja, aber ihr seid doch Multi. Ja, aber es gibt so Typen manchmal, ich weiß noch ganz genau, wird vielleicht ein bisschen komödiantisch, aber da war so ein Typ, der 2 Meter, so 2 Meter, so ein Bär, so brutal. Ich dachte, boah, tätowiert. Ne? Und ich dachte, der haut mir jetzt auf die Fresse. Er kam auch ganz ernst und sagte, hallo, und da kommt diese Stimme. Also ich war jetzt ein bisschen extremer. Und dann dachte ich, Alter, da wurde eigentlich nur ein Autogramm, ne? Also so ein Foto. Aber ich dachte, ich krieg voll auf Fresse. Weißt du, das sind ja auch, also in unserem Kopf sind Vorurteile drin.
Ja.
Nur man muss halt immer wieder sich sagen, hey, lass dich doch erstmal auf den Menschen ein, bevor du dann verurteilst oder bevor du dein Urteil. Und das ist halt das Schlimme. Es ist ja immer dieses Pauschalisieren. Die Russen, die Türken, und du merkst ja auch du merkst das auch im Gebiet, zum Beispiel im Osten Deutschland oder im Westen Deutschland, merkst du schon, manchmal sind die Leute schon mit Türken aufgewachsen.
Ja.
Weil hier im Westen ist ja immer so, du kennst ein paar Kanaken, sag ich jetzt mal, die sagen, wo du weißt, ey, das sind so, ach Gott, da schämst du dich. Und dann gibt's aber immer auch für einen Deutschen, so ein Matthias weiß immer, aber warte mal, ich kenne auch hier den einen Ahmed oder den, was weiß ich, der ist in Ordnung.
Ja.
Mit dem habe ich gespielt als Kind und was weiß ich, und der war immer höflich in der Kind. Also du hast immer ein Gegenbeispiel.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Oder bei uns jetzt, mir wurde auch manchmal vorgeworfen, du machst hier so, du spielst ja nur für die Deutschen, du machst den Türken so fertig, ne, und willst den Deutschen, ich habe gesagt, nee, ich mach mich über alles Mögliche lustig.
Ja.
Ich meine, hey, oder hat jemand irgendwann mal zu dir gesagt, ein Inder und sagte, hey, du hast den Ranschick gemacht.
Es gab tatsächlich Inder, die mal auf mich zugekommen sind. Ich weiß nicht, ob die Story hier im Stream, ich erzähle sie nochmal. Und zwar war ich, weiß nicht, das war 2003, 4, 5, irgendwann zur Hochzeit von Was guckst du? Und wo ich den Inder halt, wo ich Ranjit halt gespielt hatte. Und dann bin ich an irgendeinem Flughafen gewesen hier in Deutschland. Und an der Gepäckkontrolle, an dem Screening-Metalldetektor-Ding, also der Typ, der am Computer sitzt, keine Ahnung, was sein Job ist, der Chat weiß es besser, RGB, FTF und sonst was. Das war ein Inder. Und der hat mich so die ganze Zeit beobachtet, wie ich durch den Metalldetektor ging, wie ich meinen Gürtel wieder angezogen habe, meine Sachen zusammen. Und dann guckt er mich so lange an, so wirklich so ziemlich durchdringend und sagt, was haben Sie eigentlich mit Indern zu tun? Und ich stand da noch, weißt du, Gürtel so auf Halbmast und so. Ich sag, nichts, ich mag die Kultur, das Sprechen, ich finde lustig die Musik, Bollywood. Ha? Und er sagt, okay, und das war's. Das war das Einzige, was ich jemals aus der indischen Community mitbekommen habe. Aber ich meine, der Punkt ist, du hast es vorhin angesprochen, das ist so, wie ich das sehe. Wir alle haben Vorurteile. Was ist ein Vorurteil? Das ist ja ein Abbild der Realität. Weil wir können die Realität, wir kennen nicht alle Menschen auf der Welt, wir kennen nicht alle Kulturen, wir kennen halt ein paar Sachen vom Hörensagen, wir kennen Sachen aus Filmen, Popkultur, whatever. Aber wir haben diese Dinger im Kopf, solange wir uns dieser Vorurteile bewusst sind, lassen wir uns von denen natürlich nicht leiten. Und was wir beide zum Beispiel machen, ist mit den Vorurteilen Comedy zu machen.
Genau.
Ich meine, wir lachen, wir spielen mit den Klischees. Ja, wir bestätigen sie nicht, wir spielen. Also jemand, der dir Bülent vorwirft und sagt, du spielst einen Kanake so, wie der Deutsche das sehen will, der hat deine Comedy nicht verstanden. Das stimmt ja nicht. Was du machst mit Hasan oder was ich mit Hakan mache, ist, wir nehmen eine Figur. Wir hauen da Klischees drauf, aber wir erhöhen diese Klischees und spielen mit denen, weißt du? Wir sagen, es ist ein Spiel und deswegen lachst du drüber. Du lachst über das Abbild eines Türstehers, du lachst über diese ganzen Sachen.
Du machst ihn eigentlich auch sympathischer, weil die Leute ja oft manchmal auch Angst haben vor diesen Machos-Typen. Weißt
ja,
du?
Hakan war so einer.
Es kann natürlich schon sein, dass du dann vielleicht trotzdem, wenn du als Deutscher dann drüber gelacht hast, sagst, ey, diese Hassans oder Hakans, die sind ja gar nicht so böse, dann treffen die in der Realität ein und sagen vielleicht meinen Spruch, hey, kannst du auch ein paar Nüsse knacken mit Arschbacken, dann kriegen sie vielleicht wirklich auf die Fresse, weil der halt jetzt keinen Witz versteht. Das kann natürlich schon passieren.
Aber ja, aber die Person darf keine Comedy konsumieren, wenn das so ist.
Aber das war, ist mir ja wirklich auch mal passiert, weil du sagst, du mit dem Inder, das ist, mir ist es passiert, dass ich wirklich mal auch einen Zuschauer und so einen echten Hassan hatte. Ich hatte ja so einen echten, der sah aus wie ich, also so wie du jetzt sagen willst, der sah aus wie, mein, wie ich für dich, der echte Hacker oder wie auch immer. Und der sah dann und hatte, und damals waren noch so vor 15, 20 Jahren so, waren noch so Plateauschuhe. Es gab, weißt du, ich meine, wir Türken, du bist auch groß, muss ich sagen. Also wer dich jetzt nicht kennt, du bist sogar, glaube ich, ein paar Zentimeter größer als ich. Ich bin 1,81, du bist 1,83.
1,81, ne, eigentlich dann wie du. Vielleicht habe ich
was reingemacht in deinen Schuh.
Hab ich, genau, ich habe so Sohlen drin, weißt du, damit ich noch ein bisschen größer aussehe als du.
Der hatte so Plateauschuhe an, ne, weil er war echt so, also er war anscheinend so groß wie Italiener, aber auf jeden Fall, oh, jetzt kriege ich wieder. Auf jeden Fall, der lacht jetzt schon kaputt, neben. Auf jeden Fall saß der da und ein paar Mädels waren um ihn rum. Ne? Während ich so, hallo, ich bin der Hassan, und ich sehe den, der guckt genauso zurück. Und die Mädels haben damals, das habe ich, weil es in der ersten Reihe war, haben doch zu ihm gesagt, hey, schau mal, der macht dich nach. Also sagen sie zu ihm, ja, dass ich ihn nachmache. Also da habe ich gesagt, ey, wie dumm. Ja. Weißt du, schüren das Ganze noch mehr.
Ja, ja.
Und nachher kam der dann auch auf mich zu. Damals hab ich ja, war ich ganz allein, irgendwie mit meinem Requisitenkoffer. Und dann haut er mir so voll gegen die Schulter, ey, du. Und ich denke so, und dann sagt er, war super. Und geht, und ich hatte Schlüsselbeinbruch, aber ein Kompliment. Und so. Aber das erlebst du natürlich schon. Ne?
Also die Leute. Ich glaube, dass in der Comedy also ganz viel, wie sagte Viktor Borge, sagte einmal, Lächeln ist die kürzeste Verbindung zwischen Menschen. Und so sehe ich das auch so, weißt du? Wir alle wollen lachen. Wir alle haben, keine Ahnung, wenn du über Rassismus sprichst oder Leute, die sich, die zum Beispiel Rassismus ist ja quasi, du findest irgendeinen Vorwand, um jemanden zu diskriminieren oder zu erniedrigen. Ja, das ist ja so, sage ich mal, die Definition für Rassismus. Ob sie Hautfarbe ist, die Herkunft, ob er die Sprache nicht so gut kann, dann sagst du, ah, das funktioniert bei dem oder bei ihr nicht, geil, und jetzt behandle ich ihn so und so oder und dann wird er benachteiligt. Und in unserer Comedy suchen wir ja den gemeinsamen Nenner mit verschiedenen Kulturen. Das heißt, wir lachen auch über uns selber. Ich lache auch über meine Wurzeln. Ich lache über meine, von mir aus, schlechten Deutschkenntnisse, ja. Also ich habe wirklich manchmal, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich fange mittlerweile an, ich kann der, die, das, bringe ich durcheinander. Obwohl ich das immer sehr gut konnte. Ich konnte immer gut Deutsch.
Ich bin Monheimer, wir sagen immer nur den.
Ja, ist aber auch clever gelöst.
Geil, oder?
Und ich fange an. Genau, ich fange an mit so einer Altersschwäche, mit den verkackten Artikeln.
Weißt ja, du, manchmal, es gibt aber auch Wörter, wo ich dann nicht mal weiß, heißt jetzt der, die, welchen Artikel?
Bei den englischen Wörtern wird es schwierig.
Ja, stimmt.
Der Upload, das Upload, der Download, die Down, das Down, Scheiße Load.
Ja, wenn du das so verbindest, ja. Der Download.
Was jetzt? Ist Download männlich, weiblich, Arsch, was ist das?
Oder was sagst du jetzt? Sub, das Sub, die Sub,
genau. Der Sub, diese Sub.
Wir sabbern, wir sabbern.
Weißt du, und in dieser Comedy, in der wir beide zum Beispiel, wenn wir live spielen vor 2.000, 3.000, 5.000 Leuten und dann hast du ja für 2 Stunden, ist es das Gefühl, was du eigentlich dir für alle wünschst, für die ganze Welt. Und zwar nicht nur in dem Live-Auftritt. Das ist das, warum wir beide ja dieses Live-Auftritt, dieses Auftreten so genießen und auch vermissen, ist, du bist in dieser Stadthalle, du bist in dieser Arena und du hast für 2 Stunden lang hast du dieses utopische Gefühl, ey, du hast ja so ein gemischtes Publikum wie ich, ja? Genau. Wir haben ja jung, wir haben alt, wir haben Deutsche, wir haben Migrationsländer, wir haben alles. Wir haben gebildete Leute, ja, Lehrer habe ich alles, auch. Wir haben alles, ja. Aber für 2 Stunden verstehen wir uns, weil alle wollen nur lachen. Und dieses Lachen, das verbindet uns. Und da gibt es noch etwas, was alle Menschen verbindet aus aller Welt, und das ist die Liebe. Liebe ist ein Wort, was es in jeder Sprache und jeder Kultur gibt. Und das ist das, worauf wir eigentlich abzielen. Und das verbindet uns beide und deswegen verstehen wir uns auch so gut, weil wir eigentlich dieselbe Intention haben, wenn wir auftreten. Das ist das Wort zum Sonntag gewesen.
Hey, das ist richtig schön. Hey, das ist richtig schön gesagt.
Ja, das ist so.
Man merkt, wir sind auch älter geworden. Das ist schön, du
ja.
Redest.
Ich hatte viel Zeit zum Nachdenken hier im Lockdown.
Nein, aber es ist echt schön. Das hat mich echt berührt. Ja. Nee, also ich muss ehrlich sagen, das ist, ich meine, gut, es wird uns ja manchmal auch manchmal so gesagt, weil wir jetzt so Multikulti sind und so weiter. Ja, aber damit habt ihr ja gespielt, deswegen seid ihr schnell bekannt geworden, weil es eben so eine Lücke war. Aber ich sage immer, Ja, es kommt manchmal drauf an, ob das immer ein Vorteil war. Weißt du, ich meine, ich weiß nicht, wie es dir manchmal geht, aber manchmal hat man auch so das Gefühl, zumindest mein Freundeskreis, die sagen mir manchmal, wir müssen, weil wir Migrationshintergrund haben, müssen wir manchmal 10-mal ein bisschen mehr ackern, um wahrgenommen zu werden, um dass man sagt, hey, guck, ich kann auch was. Mhm. Ich heiße zwar jetzt nicht Matthias Schmidt oder so, aber ich habe einen türkischen Namen oder einen afrikanischen oder wie auch immer, aber ich habe mich integriert, ne? Das ist ja wieder dieses Wort. Und oder wie siehst du das? Hast du in deinem Leben, wo du sagst, es gab auch Momente, das war echt nicht einfach, dass du Kaya Jana heißt und also gab, oder wo sie sich lustig über dich gemacht haben. Ich meine, du hast ja diese Comedy, war ja bestimmt auch ein Filter für dich für irgendwas. Ne? Würdest du das sagen? Gab es da so Momente?
Ich habe oft drüber nachgedacht und vor allem jetzt in den letzten Tagen und Wochen, als die Rassismusdebatte rübergeschwappt ist aus den USA, habe ich natürlich auch nochmal, bin ich in mich gegangen. Ich habe zum Beispiel mit Teddy gesprochen drüber, Teddy Tecklebrand.
Ja, klar.
Und ich habe mit ihm drüber geredet und er hat gesagt, er musste tatsächlich in sich gehen, weil er auch einiges verdrängt hat. Das finde ich eine ganz interessante, also krass. So on the spot ist mir jetzt nicht auch was eingefallen sofort, aber du verdrängst Sachen. Und als ich mit ihm drüber geredet hatte und er hat gesagt, oh, ich glaube, ich habe das und das verdrängt, und er hat mir eine Story erzählt. Oder ich habe zum Beispiel die Facebook-Posts gelesen, ne, auf meinem Facebook-Account. Ja. Und dann habe ich so Stories und dann habe ich gesagt, das erinnert mich an eine. Also, eine hat mal geschrieben auf Facebook, dass als Kind hat sie, es war eine Türkin, hat sie mit den deutschen Kids gespielt, zu Hause im deutschen Haushalt. Und dann haben die Eltern gesagt, wir essen jetzt und du guckst zu oder du gehst in das Zimmer oder was immer. So, und sie fühlte sich dadurch rassistisch benachteiligt. So, jetzt können wir eine Diskussion aufmachen, ob das einfach die Hausregeln sind und das hat nichts mit Rassismus zu tun. Sie hätte auch ein deutsches Kind sein können, aber die Eltern haben entschieden, hey, wir essen für uns. Du kannst jetzt nach Hause gehen oder du wartest hier. So, dann ist das dann rassistisch oder nicht? Es ist nicht gastfreundlich, aber es ist nicht rassistisch. Sag ich jetzt mal. So, sie hat sich aber rassistisch angegangen gefühlt und das subjektive Gefühl ist nun mal da. Insofern nimmt man das ernst. Und dann habe ich angefangen, überhaupt über sowas nachzudenken und ich habe mich an eine Geschichte erinnert, die so ähnlich war. Also, ich war bei einem deutschen Kumpel zu Besuch zu Hause und wir haben gespielt und dann hat die Mutter gesagt, so, wir essen jetzt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich gehe nach Hause. Und dann hat sie gesagt, die Mutter hat gesagt, nein, du isst mit uns. Hast du nicht? Danach könnt ihr weiterspielen, was auch immer. Und dann habe ich gesagt, ja, darf ich denn? Dann hat sie gesagt, ja. Dann kam der Vater nach Hause ein paar Minuten später und er hat überhaupt keinen Bock auf mich gehabt. So, jetzt könnt ihr, ja, der saß da und blablabla, hat dann auch so rumgepoltert, ja, hat den Sohn mal angeschrien, hat mal die Frau angeschrien, hast du so gemerkt, dem hat das echt gestört. Ich habe es ja selber gemerkt, ja. Also der hat nicht nur...
Der Sohn, also das war eine deutsche Familie.
Das war der Hausmeister von unserem Blog damals. Das war der Hausmeister. Okay. Das war die Hausmeisterfamilie. Okay. Es kann so. Jetzt können wir natürlich anfangen zu interpretieren. Jetzt können wir natürlich einen Riesenfächer aufmachen. Ich kann jetzt nicht sagen und sagen, das war ein Rassist. Kann ich jetzt so nicht sagen. Es kann einfach sein, der Typ hat einen schlechten Tag gehabt. Der Typ hatte nur keinen Bock auf mich, weil er als Hausmeister gesehen hat, wie ich, keine Ahnung, mal eine Scheibe eingeschmissen habe. Whatever. Hat aber nichts damit zu tun, dass ich ein türkisches Kind war. Hätte auch sein können, dass ein deutsches Kind am Tisch wollte er nicht haben oder vielleicht dieses Kind nicht haben, weil der, weißt du, das ist jetzt natürlich, aber diese Story habe ich verdrängt und da habe ich wieder angefangen drüber nachzudenken und habe sie quasi im Angesicht dieser neuen Diskussion, habe ich jetzt überlegt, so, war das jetzt oder war das nicht? Aber um deine Frage zu beantworten, ich wollte jetzt nur ganz kurz mal ausholen, dass
ich... Aber es ist interessant, es ist auf jeden Fall, weil es geht ja schnell dieses, es ist ja auch in... da gibt es ja von Eddie Murphy auch, der manchmal so im witzigen Sinne, nur weil ich schwarz bin, also dieses, ne, dieses, oder nur weil ich Türke bin, und das ist ja das, auch wenn man angehalten wird, ich meine, das ist ja, hier der Ali, mein Tourbetreuer, der ist auch letztens einfach angehalten worden, musste Alkoholtest machen, der trinkt ja keinen Tropfen, ne, aber dann, der sieht halt krass aus, ne, ist ein Libanese, und wenn er dann noch Mercedes fährt, und dann ist vorbei.
Da stimmt doch was nicht.
Ja, aber das ist so. Wieso fährt der Mercedes? Und dann sagt er, ja, so. Es ist schon manchmal, ne? Oder Ali zum Beispiel hat ja auch schon mal erlebt, dass er eine Wohnung gesucht hat und dann hat der, dieser Typ, der diese Wohnung vermittelt, hat gefragt, woher kommen Sie denn? Also ja, Libanon und so. Ah nee, wir mögen keine, der Vermieter, der möchte keine Ausländer haben, also die Wohnung ist, also so direkt, also jetzt nicht mal so um die Ecke geredet, sondern so direkt und das finde ich schon krass. Hm. Aber ich habe dich jetzt leider unterbrochen, aber das ist mir jetzt auch durch den Kopf.
Nein, du kannst mich unterbrechen, also wir sind ja nicht hier im Fernsehen. Nein, aber das ist tatsächlich ein Thema, was, also um das nochmal aufzugreifen, die Frage. Mir direkt ist mir Rassismus nicht begegnet. In meinen 47 Jahren. Direkt in your face. Du doofer Türke, du was auch immer. Du kriegst die Wohnung nicht.
Mir ist nur einmal begegnet. Ein Schüler hat einer zu mir gesagt, du Türk. Und er hat es so wie hingespuckt. Da habe ich das erste Mal.
In der Schule?
Ja, das war in der Grundschule.
Du Türk. Was hast, nachdem du in die Fresse eingeschlagen hast oder warum?
Nee, der war 2-3 Jahre sogar älter. Da ist dreimal sitzen geblieben und als Grundschüler, wenn einer dreimal sitzen blieb in der Grundschule, das war dann, ne, damals der Alter, wenn einer dann, ja, wird er gewesen sein, 14 Jahre, dritte Klasse, auf jeden Fall. Aber da machst du nichts, ne? Nee. Da war der, wohl der Bär damals, ne? Aber das war schon, das war das einzige Mal, wo ich so direkt, oder das mal, also so, es gibt ja so, was heißt positiver Rassismus, kennst du das? Habe ich auch schon mal
gehört. Wenn du schwarz bist, du kannst aber gut tanzen, sowas in der Richtung. Du musst bestimmt gut tanzen können oder hast bestimmt ein langes, einen langen...
Genau, oder eine Bäckersfrau damals, als ich noch nicht bekannt war, ne, wenn man bekannt ist, hat man es ja ein bisschen einfacher in gewisser Hinsicht oder merkt man es nicht mehr so. Aber da war ich in der Bäckerei und dann sagt die eben genau dieses Klischee, hast du auch schon gesagt, sie sprechen aber sehr gut Deutsch. Ja, ne? Also ja. Ich bin von Mannheim, also mit Dialekt und so, ne, ohne türkischen Akzent, ohne irgendeinen Akzent. Und dann habe ich gesagt, naja, sie auch. Das war natürlich ein bisschen frech, aber das ist so, aber das war jetzt nicht jetzt rassistisch gemeint oder so, ne? Da muss man auch mal ein bisschen aufpassen. Ich meine, wir machen ja auch Witze und sagen, hey, ich bin Kanakle und der Schwabe sagt Kanakle und Arschlöchle und wir machen uns ja auch ein bisschen darüber lustig. Also jetzt mache ich mir Gedanken, so alles, was mit Afrika zu tun hat, was darfst du jetzt für Witze machen? Weißt, früher haben sie noch gelacht.
Ja. Ja,
als ich gesagt habe, ey, wo der Afrikaner selber noch gelacht hat, ne, weil ich gesagt, hey, auch so, jetzt würde man sagen, blöder Witz aus dem Zusammenhang raus, aber ich habe gesagt, hey, wenn es dunkel ist, ich sehe dich immer noch, deine Zähne leuchten so schön, ne, und so und sowas, ja, pass auf, so einen Witz habe ich mal gemacht und der Afrikaner hat aber selber super gelacht und die Deutschen haben schon so reagiert, so, hey, das sitzt doch, ne, und gucken mich so an und dann habe ich gesagt, hey, was willst du jetzt von mir? Und dann ist Gott sei Dank der Typ aus Ghana steht auf und macht so, hey Leute, es ist okay, was der Türke gesagt, ne?
Ja.
Und alle haben dann gelacht, nur weil er hat mir so wie einen Freibrief gegeben in dem Moment. Ne? Ja. Aber wenn du jetzt so einen Witz machen würdest, jetzt gerade in dieser Situation, das käme jetzt, ne?
Ja.
Die Leute würden da sagen, ey, warte mal, hast du nicht mitgekriegt, was da gerade abgeht und so.
Ja.
Also, und ich sag, aber eigentlich waren wir immer die Verfechter, wo wir gesagt haben, hey, man muss über alles sich lustig machen, weil wenn du jetzt auf einmal dich über Kanake lustig machst, über den Griechen, über was weiß ich, alles mögliche, aber dann nicht mehr über den Afrikaner, weil das jetzt so ist, dann ist das jetzt nicht auch wieder eine Art Diskriminierung?
Mhm.
Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Ich glaube.
Weil mir kamen ja auch Leute schon und haben gesagt, warum machst du dich nicht, zum Beispiel auch mit, jetzt damit ein ganz anderes Thema, aber Behinderte zum Beispiel. Ich habe nie mich über Behinderte lustig gemacht. Aber es kam Behinderte auf mich zu und gesagt, warum machst du dich nicht über uns lustig?
Mhm.
Das ist doch diskriminierend. Das ist nicht rassistisch, aber das ist diskriminierend, weil wir fühlen, du musst auch über uns sagen, ja, das ist schwer. Also was antwortest du da oder wie siehst du das?
Ich hatte tatsächlich noch keine, die auf mich zugekommen sind oder zugerollt sind, die gesagt haben, hey! Nee, hatte ich da, aber hat der Kristall die nicht als Zielgruppe? ich bin da kein Experte.
Nee, weil der eine sitzt im Rollstuhl, aber ist egal. Aber ist okay. Nee, der
verrenkt gerade. Ich kenne aber auch keine, die im Rollstuhl sitzen, mit denen. Also, wenn ich das Thema, sage ich jetzt mal, Rollstuhlfahrer nehmen würde. Kaya, warum machst du keine Comedy über die? Ich kenne die nicht. Genau wie wenn Leute auf mich zukommen und sagen, warum machst du keine Albaner-Witze? Ich kenne keinen Albaner. So, das heißt, ich würde aber jemanden kennenlernen, mit dem oder ihr gut befreundet sein und er oder sie sitzt im Rollstuhl und ich würde zum Beispiel ein paar Sachen, ich will nicht sagen testen, aber es würde aus dem Kennenlernen ein Humor entstehen. Dann wüsste ich ungefähr, ich glaube, das ist safe. Also mit einer Person, mit zwei, vielleicht mit drei. Vielleicht lerne ich eine ganze Rollstuhl-Basketballgruppe kennen, weil ich liebe Basketball und zocke ich irgendwann mal mit denen Basketball. Und dann fangen die an, selber Witze über sich zu machen. Dann merke ich mit der Zeit, darüber lachen sie, darüber lachen sie nicht. Dann lerne ich deren Humor kennen. Und wenn ich deren Humor kennenlerne, traue ich mich auch, wenn ich weiß, da ist eine Basketballgruppe von 20 rollstuhlfahrenden Basketballern, Das kannst du auf der Bühne bringen. So, vielleicht weiß Kristall, wo da die Grenzen sind. Vielleicht kennt er sie privat auch. Aber er scheint da ziemlich sicher zu sein, wo da die Grenzen sind. So,
ja, also. Ja.
Nee,
bei mir
war.
Ja,
erzähl
du.
Nee, erzähl, du hast da mehr Erfahrung, glaube ich.
Also ich war in Münster.
Ja.
Ich war noch, weiß es noch ganz genau, ich werde es nie vergessen. Ich war in Münster.
Ja.
Und in der Münsterlandhalle, weißt du da, dieser.
Ne? Ja.
Und es macht die ganze Zeit, ich mache Witze, lach und es war echt gute Stimmung. Und dann macht einer immer so, so winkt so die Hand. Ne? Und ich denke, ja, was will der jetzt? Und er die ganze Zeit. Und ich so, ja, was ist denn? Und ich sehe, der saß im Rollstuhl und war behindert. So, und er sagt, warum machst du nicht? Vor allen Leuten schreit so, wann machst du denn endlich mal einen Witz über uns? Und ich so, ich stand so da, es waren 3000 Leute, weiß ich noch ganz genau, und alle, das ging bis nach hinten, weil die Halle ist ja trotzdem sehr kompakt, und alle so applaudiert so, ja, wann machst du Witz? Weiß ich so, hey, ich so, wirklich, das war wirklich so wie Revolution, ich denke so, weil er hat das so laut geschrien und so, warum machst du endlich wieder Witz über Behinderte, über uns, ne? Und irgendwie haben das alle mitgekriegt, dass der behindert ist. Und ich so, ey, scheiße. Und die haben mich wie so aufgefordert. Und dann dachte ich, ey, weil ich mache eigentlich nicht so Witze, weil ich immer Respekt habe irgendwie. Weil, und dann habe ich dann so, wurde ich so gefordert, habe ich so gemacht. Ne? Habe dann so gemacht. Und dann habe ich gesagt, reicht das? Und dann haben die applaudiert. Und das war dann, ja, aber habe ich gesagt, ja, weil, was soll ich jetzt machen, ne? Und dann hat der echt applaudiert. Dann bin ich runter, habe den umarmt. Und der war glücklich. Er sagt, ja. Das war in dem Moment in der Situation, weil er mir einen Freibrief gegeben hat, war das okay.
Ja.
Aber generell würde ich solche Witze nicht machen, weil ich habe halt Zivildienst gemacht und ich weiß, Eltern, also die Behinderten selber vielleicht, die sagen, ey, es ist okay, wenn du Witze über uns machst, weil wir fühlen uns dann mit integriert. Aber oft die Eltern von diesen Kindern, die haben oft auch gelitten.
Mhm.
Das ist so, dass nicht, weil sie das Kind einfach so haben, sondern von den anderen Menschen, die Vorurteile, die Blicke, die komischen Blicke und so weiter. Und wenn dann einer kommt, der nicht behindert ist, also der gesunde laufen kann und so weiter und dann sich Witze drüber macht, das fanden einige, oder habe ich auch schon gehört, fänden einige richtig scheiße.
Mhm.
So. Und bei Behinderten ist auch genauso, ich habe ja echt auch mal gefragt, ja, so den einen, ja, dadurch, dass ich auch eine Kinderstiftung habe und so weiter und man kommt ja überall rum und dann sage ich, wie findet ihr denn das auch so, also Teenager schon und so, die dann auch, die sagen, ja, also wir finden es cool und dann gab es aber auch einen, nee, ich finde es nicht cool. Mhm. Also warum findest du es nicht cool? Also ja, weil du bist nicht behindert.
Mhm.
Also nicht behindert, ne, der hat dann natürlich Witze gemacht über mich, aber du bist vielleicht hier ein bisschen krank im Kopf, sagt er zu mir, aber du bist nicht behindert in dem Sinne, wie man es so, ne? Und dann fände ich das auch nicht gut, dass du, wenn du dich darüber lustig machst. Also es gibt diese Meinung und diese Meinung.
Ja, ja, klar.
Und ich habe mir für mich einfach, das muss ja selber jeder Komiker für sich selber entscheiden, aber ich habe für mich irgendwann entschieden, okay, über kranke Menschen mache ich keine Witze und auch über behinderte Menschen mache ich keine Witze. Ne?
Mhm.
Ich mache vielleicht mal ab und zu Witze, da hast du dich auch mehr zurückgehalten, was ich auch okay finde, aber ich habe ja auch mal schon über Erdogan und so Sachen Witze gemacht. Ne?
Ja, das sag, hast okay, du in Berlin gemacht, glaube ich, ne? Vor ja, zwei
dann
Jahren.
Ich gemacht, dann habe ich gesagt, okay, 3 Sekunden vorbei, kein Kopfschuss, es geht weiter. So,
aber deswegen aber jetzt nur noch Podcast.
Ich meine, guck mal, jetzt auch dieses Trampeltier, ne? Ich meine, über ihn habe, also, aber da hat man nicht so viel Angst, ne? Man, über Trump ist so,
das ist ja, kann ja, ja, kann ja jeder machen. Also das ist, Trump ist halt, wie soll ich sagen, ist ja zum Witzeabschluss freigegeben schon seit Jahren. Ne? Trump ist ja jetzt so eine Zielscheibe, die auch sehr, sehr einfach ist. Und
ich bin jetzt nicht hier politischer Kabarettist oder so, aber ich denke so ab und zu habe ich halt mal so ein Seitenhieb oder so, da habe ich dann eine gewisse Einstellung. Aber letzten Endes, ich sage mir, man muss, das was du vorhin auch gesagt hast, wegen Rassismus, man muss einfach korrekt sich zu einem anderen verhalten.
Mhm.
Das ist einfach so, und einfach sich anständig benehmen. Das hat, oder wenn ich manchmal an Schulen gehe und sage, guck mal, das könnte man jetzt auch denken, du bist aber echt ein Rassist, Bülent. Wenn ich zu einem Jugendlichen sage, hey, lern Deutsch, sonst schiebe ich dich ab. Ja, ich meine, so sage ich es natürlich nicht, aber lernt mal Deutsch, weil das hilft.
Ja.
Das ist, ne, weil Sprache ist so wichtig, wenn man in einem Land lebt, ne, dass man sich das. Dann musst du ja jetzt schon wieder überlegen, ist das jetzt rechtspopulistisch, was ich sage, oder nicht? Ja? Warum machen wir, alles wird in Frage gestellt. Oder du bist Verschwörungstheoretiker, wenn du vielleicht eine Meinung hast, die vielleicht nicht jedem. Also du bist, im Moment ist alles so, ich habe so das Gefühl, auch diese Corona-Zeit irgendwie, ne, du musst aufpassen, was du jetzt noch sagst oder so. Und ich sage mir, nee, ich bin Monomer, ich sag's jetzt so, wie ich es denke. Und dann, ich muss jetzt nicht über alles was sagen können oder müssen. Ne? Letzten Endes will ich die Leute unterhalten. Das genau. ist ja unser Job. Und das ist das A und O. Ab und zu hau ich mal einen raus, okay. Dann denke ich, manchmal denke ich auch so, ach, hätte auch jetzt nicht sein müssen, aber ist halt aus
der Ja, aber was wichtig ist, und das spüren die Leute bei dir, ist ja, dass deine Intention, und das darf man halt bei einem Komiker auch nicht vergessen. Zum Beispiel ein Witz, der bei einem Komiker funktioniert und bei dem anderen nicht. So. Und das ist aber derselbe Witz. Warum? Habe ich auch oft drüber nachgedacht. Und da ich ja einige Komiker persönlich kenne, ist es jetzt meine Meinung, ist bei dir, und ich kenne dich ja auch schon seit Jahren, du hast halt eine Intention. Und die ist, die Leute zu unterhalten. So. Auch wenn nicht jeder Gag sitzt oder auch wenn der politisch unkorrekt war oder von mir aus polarisiert umschritten, whatever, jeder von uns schon mal gemacht. Aber man kann ja über die Jahre sagen, dass Bülent Ceylan eine Intention hat, und das ist, ein Entertainer zu sein, die Leute zu unterhalten. Und das ist ja auch etwas, sage ich mal, du bist ja auch seit 22 Jahren dabei, ich erst seit 21 Jahren, 99. Also ich ein bisschen, man kann ja sagen, das ist ja schon eine Generation, 20 Jahre. Das bedeutet, da hat sich auch einiges verschoben. Das heißt, auch für uns beide, wir müssen uns konstant updaten. Ein Beispiel ist zum Beispiel auch das, was du vorhin angesprochen hast, der Inder, Ranjit. So, wenn ich den Ranjit spiele, was muss ich machen?
Mach ihn einmal bitte für mich, ich liebe es.
Ranjit Bambalapati. Aber wenn der Kaya mich spielt, dann kann er nicht seine normale Hautfarbe nehmen, dann muss er sich schminken, sonst wird er mir nicht gerecht. So, dieser Typ, ja, den muss ich muss mich dunkel schminken. So, das ist nicht Blackfacing, aber man könnte sagen, ich weiß nicht, ob es dieses Wort gibt, es ist Brownfacing. Es ist Schminken. So. Jetzt pass auf, vor 20 Jahren haben die Leute das gefeiert. Weißt du, was die noch gefeiert haben bei Was guckst du? Ich habe Schwarze gespielt. Ich habe Blackfacing gemacht. Nein, vor 20 Jahren hat keine Socke was gesagt. Im Gegenteil, die Leute haben das gefeiert. Ich hab einen schwarzen Basketballspieler gespielt. Matumbo Popalate. Ich weiß es nicht. Ich bin immer aus dem Screen. Ich war immer, weißt du, wir haben das so aufwendig gedreht, dass ich immer größer war als alle anderen. Weißt du, Herr der Ringe hat uns zum Beispiel genommen. Steven Jackson hat uns als Beispiel genommen, wie er die Hobbits und Gandalf. Matumbo, die Kembo Matumbo, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Der Chat weiß es vielleicht besser als ich. Matumbo, Matahambo, Matapapa. Ist scheißegal. Heute, ey, Shitstorm wahrscheinlich ohne Ende. Weißt du noch, Hallerford wurde doch vor 2-3 Jahren, ne? Da hat er ein Theaterstück spielen wollen und da hat er Blackfacing gemacht. Ey, Shitstorm, das Ding musste, glaube ich, abgesetzt werden. So, ich damals nicht. Das heißt, 20 Jahre später musst du ein Update machen. Ist Kaya, darf der jetzt, dieser Basketballer, damals Mörderquoten, die Leute haben es gefeiert, die haben es geliebt, würden wahrscheinlich heute noch drüber lachen. Aber, zumindest aus Sketche aus der damaligen Zeit, aber heute, yes or no. Ranjit ist doch auch auf dem halben Weg zum Blackfacing. Ist das jetzt oder ist es nicht? Ja. Also meine Meinung, um quasi dieselbe Frage, die Frage zu stellen und auch zu beantworten, also bei Ranjit, momentan spiele ich ja keine Schwarzen, keine Basketballer, was auch immer.
Nee.
Bei Ranjit ist aber so, dass ich finde, Ranjit ist meine Figur. Ranjit, also wie eigentlich fast alle Figuren, sind nicht Abbilder von Stereotypen. Auch wenn Hakan so begonnen hat, aber bei dir, Hassan, auch. Unsere Figuren sind unsere Figuren.
Genau, das
sind
stimmt.
Nicht Stellvertreter einer ganzen Ethnie.
Absolut.
Ranjit ist nicht Stellvertreter einer ganzen Ethnie. Auch wenn er mit gewissen Klischees spielt. Ja? Aber wann hat Ranjit das letzte Mal ein Räucherstäbchen angemacht und oben? So, das wäre jetzt zum Beispiel mit dem Klischee spielen. Ja? Oder Yoga. Wann hat Ranjit das letzte Mal gemacht? Ranjit hat PC-Spiele gespielt. So. Und jetzt? Ist das ein Klischee, dass er PC-Spiele spielt oder was? Also, come on. Also, Ranjit ist meine Figur. Es ist meins. Und wenn jetzt einer von den Ultra-Korrekten kommt, ja, von den, und dann sagt, dann sage ich, das ist meine Figur. Es ist meins. Ja, genau. Und das ist meine Antwort quasi auf die Diskussion. Aber ich habe auch drüber nachgedacht, was ich vor 20 Jahren nicht gemacht habe.
Ich habe ja am Anfang, weil wir von Anfang Karriere gesprochen haben, aus diesem Fans, habe ich ja über meinen Vater auch gesprochen, du ja auch. Ist ja, liegt ja oft nah, Family und der türkische Papa ist ja oft auch witzig. Und du glaubst nicht, wie viel, die Deutschen gar nicht so, aber die eher von türkischen Landsleuten, die dann gesagt haben, wie kannst du dich über deinen Vater lustig machen? Ehre, Schande. Also was jetzt, Ehre oder Schande? Aber die haben so Ehre und Schande. Und haben die dann recht beschimpft und ich habe es manchmal gar nicht verstanden, weil ich ja gar nicht so türkisch kann. Also okay, irgendwas wird es heißen. Auf jeden Fall haben die dann, wirklich haben die sich so, wie kannst du deinen Vater, hey, dabei, da habe ich damals, Gott sei Dank, mein Vater ja damals noch gelebt, da sagte, hey Papa, was sagst du denn so? Hey, da hat mein Vater schon voll aufgeregt, aber habe gesagt, was regen Sie sich auf? Ich bin doch nicht Denne, ihr Vater. Ne? Obwohl, weiß man nicht, hat er gesagt, weiß man nicht, vielleicht bin ich auch nicht ihr Vater. aber da hat mein Vater sich echt aufgeregt, dass er hey, so mal die, alle die Kurs halten. Also, mein Vater hat sich ja geehrt gefühlt. Auch wenn ich ihn mal in Anführungszeichen fertig gemacht habe, aber nur so nach dem Motto, weil mein Vater gesagt hat, wieso kommt der Mutter immer so gut weg und ich nicht? Weißt du, so, ja. Mama ist immer so der Superstar.
War bei mir auch so, ja.
Ja, aber letzten Endes, ich habe ja immer gesagt, dass ich meinen Vater immer geliebt habe und alles, ja. Und mein Vater war super stolz, als er das noch erlebt hat. Gott sei Dank konnte er es ja noch erleben, den Erfolg. Auch damals, das war ja der letzte Auftritt, den ich gehabt habe, wo er noch gelebt hat, war ja im Stadion damals. Das war eine ganz kranke Nummer mit 42.000 kranke Nummer. Mein Vater guckt so und denkt, hey,
Frankfurt. Mal,
wer spielt ja. eigentlich heute? Und da sagt meine Mutter, dein Sohn. Ach so.
All die also, ganzen Leute, 42.000 Leute nur für den Sohn. Da platzt natürlich der Vater vor Stolz, ne? Die Eltern.
Ja, und genau. Und im Oktober, das war im 2. Juni, weiß ich noch ganz genau, 2. Juni 2012 und den 29. Oktober 2012 ist er gestorben. Also, ja, es ist manchmal so im Leben, so ist das, aber ich sage immer, er hat wenigstens das noch mitgekriegt und er war immer stolz, immer. Hat er auch mal, am Ende hat er es ja auch öfter zu mir gesagt, weiß der türkische Väter so, ich liebe dich sagen und so. Ne? Am Ende ist er ein bisschen so weicher geworden, hat er auch mal gesagt, also der Vater, du hast noch nicht, sagst du, ja, natürlich liebe ich dich, ja klar. Ah ja, das ist doch schön, Papa, dass du sagst.
Ja.
So, ne? Oder das ist natürlich, sag ich mal, was Tolles. Und ja, ich denke, deine Eltern haben das ja auch, ne?
Genau so, selbe Story.
Alles erlebt und das ist auch schön. Und ich glaube, deine Mama habe ich auch, glaube ich, schon mal kennengelernt. Die ist auch ganz stolz. Und das, weißt du, das ist ja das Schöne. Ich weiß noch ganz genau, als das erste Mal, ich meine, man muss ja in Deutschland mal aufpassen, ne? Wenn du sagst, du hast ein Haus oder so, musst du immer sagen, ich komme gerade so durch. Ne? Das darf ich sagen. So, ja, aber du hast doch ein Haus. Ja, aber da wohne ich so, hat mit der Pole besorgt.
Es stand leer, ich habe es besetzt.
Letzten Endes, als mein Vater das gesehen hat, dass ich irgendwann mal ein Haus so, ne, nach all den Jahren, nach 10 Jahren Ackern, dies und das und jenes, und da hat mein Vater Tränen gekriegt. Guck mal, hier links hat er gesagt, wohnt der Professor so und so und da wohnt der Rechtsanwalt so und so und mein Sohn mittendrin. Du bist zwar professioneller Depp, also das hat er nicht gesagt. Dann habe ich gesagt, Komiker, Spaßmacher, aber ich bin so stolz, sagt er. Ne? Und das war, ja, und das sind so Sachen, wenn du das hörst und dann kommt dann irgendeiner und beschwert sich, dein Vater, das hat mein Vater auch nie verstanden, dass dann Leute überhaupt so schreiben, ne? Ja. Die sagen, hey, das sind doch noch unsere Landsleute, die sollten doch noch mehr stolz sein, dass es einer geschafft hat.
Ja.
Oder dass einer, dass du machst doch die Türken eigentlich, das ist doch gut für uns alle. Ja, das ist ja bei dir genauso. Und dass es da aber dann trotzdem Neid gibt, Eifersucht oder was auch immer, oder einfach falsch verstanden.
Aber es gibt auch Leute, die wollen nicht, dass die Leute miteinander lachen. Die wollen Streit, die wollen. Aversion, die wollen, dass wir getrennt, die wollen dieses, weißt du, wir beide wollen, dass die Leute sich verstehen und es gibt Leute, die sagen, nein, wir wollen nicht, dass die Leute sich verstehen, weil sie in irgendeiner Form davon profitieren, weil sie, keine Ahnung, einen anderen Charakter haben oder eine andere Einstellung zum Leben und denken irgendwie, Trennung, Apartheid, Separatismus, whatever, gehört dazu und es soll, das heißt, wir sind quasi die Feinde derer, die sagen, wir wollen, dass die Leute sich streiten. Wir profitieren in welcher Form auch immer davon. Und denen sind wir natürlich immer ein Dorn im Auge gewesen. Also ich habe diese Vorwürfe auch gehört. Und meine Story mit den Eltern ist exakt wie deine. Nur bei mir war es kein Haus, weil ich lange Zeit ein totaler Vagabund war. Aber als ich mir das ein Auto leisten konnte, da weiß ich noch, habe ich meinen Vater abgeholt. Und ich weiß noch, mein Vater hat ewig da gelebt, wo ich meine Kindheit verbracht habe. Also wirklich bis zu seinem Tod. Dann habe ich den abgeholt, einmal gesagt, Papa, wollen wir eine Runde mit meinem Auto fahren? Und er sagte, mein Vater hat noch nicht mal einen Führerschein gehabt. Und er hat erstmal so vom Fenster runter, das deine, diese Auto deine? Und ich so, ja, Papa. Diese jetzt? Und ey, der hat das Auto geliebt. Der hat es geliebt. Und ich kann mich erinnern, eine meiner schönsten Erinnerungen, auch kurz vor seinem Tod, war es mit ihm, ihn durch die Gegend zu kutschieren. Der saß da wie so ein Junge. Ich meine, der war 2002, also auch circa ein Jahr nach meinem Durchbruch. Also er war auch genau wie dein Vater, mächtig stolz, mein größter Fan. Der hat's,
schön, dass er das noch erlebt hat.
Das ist das Beste, was wir hätten noch machen können, du und ich. Weißt du, unseren Vater noch irgendwie, dass sie das noch miterleben konnten, weißt du, und genießen konnten. Und naja, da habe ich den durch die Gegend gefahren. Und
meine Kamera ist gerade runtergerutscht. Ich seh nur deine Hände.
Ja, du kriegst sowieso die andere, die ist tausendmal besser. Ja, okay. Das ist jetzt nur für dich, damit du überhaupt irgendwas siehst, sonst hättest du nichts gesehen. Okay. Aber wir geben dir sowieso dann den und dann könnt ihr den schneiden für euren YouTube-Kanal. Das wollte ich mal ganz kurz noch erzählen, bevor wir das nämlich vergessen. Ich erzähle gleich die Story meinem Vater zu Ende. Bülent hat einen neuen YouTube-Kanal, richtig? youtube.com/radioonnerstar heißt er? So wie im Hintergrund?
Genau.
Geh mal mit deinem hübschen Kopf ein bisschen. Genau. Genau.
Der Kanal heißt Bülent Ceylan.
Also der Kanal heißt Bülent Ceylan, genau. Der Podcast heißt Radio Onnerstar, ne? Das heißt, genau. Ihr schneidet hier mein Gelaber raus und setzt einfach deine Heide. Aber der Kanal ist ganz frisch. Du machst es jetzt einmal die Woche, richtig?
Ja, genau.
Genau. Mhm. Und,
deine Geschichte, die berührt natürlich schon, weil das ist ja genau das, und ich bin auch froh, dass dein Vater das auch noch erleben durfte, dass du diesen Erfolg
genau
gehabt hast. Und ich meine, wir haben jetzt schon eine Stunde schon gesprochen, ne? Es geht so schnell mit dir.
Du musst mir sagen, ich streame ja sowieso mal ein paar Stunden. Du musst einfach sagen, Kaya, ich muss noch Geld verdienen, ich muss hier weg.
Nee, wir können noch weitermachen, sagen. Die haben gerade.
Hast du keinen Auftritt im Autokino oder irgendwas?
Nee, heute nicht mehr. Okay. Heute nicht mehr. Wir gehen zum Griechen später noch was essen.
Yay! Tzatziki.
Ja, aber
so
wenn du, ich meine, das ist ja das Schöne, dass dein Vater das erlebt und so. Und ich denke, wenn du jetzt so zurückblickst auf deine ganze Karriere jetzt, die du jetzt gemacht hast, was würdest du sagen, gibt es so Momente, wo du sagst, das war mega geil oder das hättest du anders machen sollen? Oder
ja.
Du sagst,
Beides. Also mega geil ist erstmal das, was Guckst du passiert ist. Was ich damals nicht ahnen konnte, ist, dass mir die beste Sendung meines Lebens gleich mit 27, als du vorhin zum Beispiel sagtest, du hast deinen Durchbruch schnell und ich sagte zu schnell, da meinte ich das schon so. Das ging so schnell, ich war gar nicht ready. Ich habe das mal vor ein paar Tagen im Stream erzählt, ey, ich stand noch im Telefonbuch, ich hatte gar kein Management, ich hatte nichts, ich hatte keine Ahnung von nothing.
Solo-Programm auch noch nicht, ne?
Ich hatte kein Solo-Programm fertig. Ich hatte schon die erste, ich hatte es zwar fertig, aber nicht wirklich aufgeführt. Ich hatte am 9.9.99, ich kann mich erinnern, hatte ich das erste auch getaped. Ich suche seitdem es irgendwo, ich weiß nicht, wer das hat. Hatte ich mein erstes Bühnenprogramm fertig. Ich hatte im Jahr 2000 vielleicht 20 Mal getourt, aber es war noch nicht so richtig fertig, weißt du? Aber nichtsdestotrotz, es kam so fix, so schnell und dann auch so, also das war jetzt nicht nur für mich ein Erfolg, sondern es war ja auch gesellschaftspolitisch war das ja ein Ereignis. Das war ja wie so eine weil da so viel mehr mit. Ich habe damals nur komödiantisch gedacht. Ich musste meine Miete bezahlen, ich musste irgendwie mich ernähren. Ich habe natürlich Existenzängste gehabt. Ich war 27, ich wusste gar nicht, ist das überhaupt ein Weg? Also ich habe natürlich nur an mich gedacht und ob das was wird. Aber ich wusste nicht, als das ein Erfolg wurde, wusste ich nicht, was das für seismische Wellen hatte in der ganzen Gesellschaft. Das wusste ich gar nicht, was da abgegangen ist danach und was ich jetzt nach 20 Jahren natürlich besser einordnen oder bewerten kann, auch für die Gesellschaft, für die Comedy-Landschaft, whatever. Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, das war natürlich das Beste, was mir jetzt passieren konnte. Was ich damals aus künstlerischer Sicht nicht wusste, ist, dass ich nie wieder so eine Carte Blanche kriegen würde. Ich habe gedacht, ich bin jetzt im Fernsehen angekommen und jeder Sender wird mir jede Sendung geben, die ich möchte und die ich machen möchte. Das war aber nicht so. Nach Was guckst du war das überhaupt nicht so. Da war es so, ja, Was guckst du war zwar dein Ding, die Zeit ist jetzt vorbei, du kannst bei uns in einem Sender arbeiten, aber du machst das, was wir wollen. Also ich war danach Angestellter. Davor war ich selbstständig. Ich konnte machen, was ich wollte. Du kannst ja nicht glauben, wie keiner vom Sender sich dafür interessiert hat. Nobody. Alle haben gesagt, mach dein Ding, das ist geil, wie du es machst, wissen wir nicht. Und ich habe gedacht, es würde immer so abgehen. Aber ich habe diese Carte Blanche, diesen Status nie wieder erreicht. Und das ist einer der Gründe, warum ich ja, wie du weißt, ja dem Fernsehen immer so ein bisschen, oh, ich habe keine Lust mehr. Ja, du bist ja da viel mehr drin als ich und auch enthusiastischer, begeisterter, auch zu Recht. Man kann das Medium begeisterter bedienen, als ich das tue. Das gebe ich, auch wenn wir uns treffen, reden wir auch jedes Mal darüber. Wenn wir zum Beispiel was zusammen machen wollen, sage ich, ah, ich habe keinen Bock. Das kann ich mal ganz kurz. Backstage. Das ist jetzt ganz kurz mal so ein bisschen Backstage. So, wir telefonieren miteinander. Du sagst, das ist ein geiles Format, das können wir machen. Kaya, Sender ist scheißegal. Kaya, let's go. Und ich sage, ah, ich habe keinen Bock.
Ja, genau, immer. Ich so, Kaya, komm, na.
Und nach zwei Stunden, weißt du, hast du mich tatsächlich überzeugt. Und hab gesagt, komm, wir machen eine Runde zusammen. Und dann hast du eigentlich auch recht. Aber, Moment, du hast deswegen recht, weil du mir deine Begeisterung gibst. Und die ich nicht habe. Warum habe ich sie nicht in dem Moment? Wegen der Erfahrung, die ich vorher gemacht habe. Wenn du halt ein Typ warst, der wirklich alles machen konnte und danach Angestellter wurde, das ist ganz schwer für mich. Es ist schwer. Es hat ein bisschen was mit künstlerischer Freiheit zu tun. Es hat aber auch ein bisschen was mit meinem Ego zu tun. Das seh ich auch ganz ehrlich. Es hat auch mein Ego, was dann sagt, hey, ich möchte künstlerische Freiheit haben, no matter what. Aber wenn ich mit dir spreche, merke ich so, boah, mit dem kann ich mir das vorstellen, weil der Begeisterung hat, die ich nicht mehr so fürs Fernsehen habe. Die vielleicht auch wiederkommen kann. Die kann wiederkommen, wenn das richtige Format ist. Ich sag dir, kann kommen. Aber ich habe zum Beispiel eine riesen Begeisterung hier für Stream, für Twitch. Weil das genau,
merkt,
ich
spiele. Merkt man auch, deine Energie, die kommt ja auch
ist ganz
hier
anders.
Rüber.
Ja, die ist ganz anders. Voll. Und wenn ich etwas für mich in den 4 Monaten Streaming gelernt habe, ich spiele mich hier frei von diesen Zwängen, die ich vorher jahrelang im Fernsehen gespürt habe. Und hier kann ich mich frei spielen. Und ich habe eine geile Community
der
aufgebaut.
Kaya kommt da raus. Also das
genau.
Du, ich muss auch ehrlich sagen, ich meine, diese Energie, die du spürst, selbst wenn du nur so redest, sub, ich habe trotzdem, man bleibt da hängen und find's geil. Irgendwie, was redest du manchmal? Also mit deinen Subscribern.
Cheerern und Donatern.
Ja, und Knossi und Knobi Bonbon. Und da gibt es auch noch von Star Wars, gibt's so den Knobi, wie heißt der?
Obi-Wan Kenobi.
Obi-Wan Kenobi.
Ja, der heißt hier bei Twitch Obi-Wan Kenossi. Also,
aber die Zeiten ändern sich, ne? Aber ja, ich merke das auch hier bei diesem ganzen YouTube-Team, ne? Die sind alle so Mitte 20 irgendwie, ne?
Ja.
Weißt du, zum Beispiel gestern, ey, ich muss das kurz erzählen, Autokino und dann sagen die zu mir, ey Bülent, lass uns aber schon mal, bevor die Show beginnt, um 20.30 Uhr war Showbeginn. Lass uns schon mal auf die Bühne gehen. Ich sag, wie bitte? Ja, das ist geil für YouTube und so, wenn du dann schon mal so, einfach mal so winkst. Ich so, ne, hey, ich mach 22 Jahre alt, komm, ich bin noch nie vorher auf die Bühne. Die Illusion kaputt. Und ich so, nee, das ist jetzt cool. Ey, ich bin zwar nicht auf die Bühne, aber bin so Apache 207. Bühne so. So gemacht, bin gleich wieder weg. Also, reicht das für euch? Also, da merkst du die junge Generation, die sind auch so gelassen, weißt du, da ist jetzt, wie sie sagen, die sind unprofessionell, die sind schon aber es ist so, ja, so eine Leichtigkeit haben die jungen Leute. Also, das merke ich, diese Leichtigkeit. Sie ist so, ja, machen wir das dann so, machen wir das. Und weißt du, und wir beide sind ja jetzt mal ganz ehrlich, im Fernsehbereich damals, es war, ich würde schon sagen, sehr strikt und da muss man sich an die Uhrzeiten halten, da muss man das machen, dann das geht nicht, da musst du diesen Übergang finden zu diesem Einspieler und zu diesem Trailer und weißt ja selber.
Ja, ja.
Und die jungen Leute hier so YouTube und alle so, ja klar, machen wir das noch. Und dann haben sie gesagt, habt ihr was vorbereitet? Nee, wir machen es jetzt einfach. Sie, ja, wo ist der Text? Wo ist was ist das Konzept? Nie Konzept. Ich so, ja, was denkt ihr? Ja, improvisieren was, ist geil. Ja. So, dann machen wir das so. Und alle, okay, dann machen wir es halt so. Und es funktioniert. Ich muss sagen, man kann kritisieren, wie man möchte, aber ich finde in diese positive Sache, wo ich jetzt auch bestimmt auch mit einem Twitch und so von den ganzen Usern.
Genau. Followern? Zuschauern?
Auf jeden Fall muss man auch dazu lernen. Und ich bin, wir beide sind sehr, sehr offen und so weiter. Ne? Ich meine, guck mal, Frank Elstner, man will sich mit Frank Elstner vergleichen, du nicht, aber der macht jetzt noch Netflix.
Ja.
Ne? Und da hat man ihn gefragt, warum machen sie nicht ZDF? Haben sie doch, das sind doch eigentlich ein ZDF-Mann. Ja, weil ZDF einfach nicht auf ihn zugekommen ist. Muss man vorstellen.
Ja, klar.
Aber der lässt sich nicht unter. Er hat einfach Bock, der hat Spaß, auch mit jungen Leuten zu arbeiten. Ich meine, wir sind jetzt nicht so alt wie Frank Elstner, aber trotzdem ist schon ein Unterschied, ob du jetzt, ich bin jetzt 44, das sind hier ist einer, der könnte mein Sohn sein. Gut, ich wäre schon 19, mit 19 Vater gewesen, aber.
Wäre möglich, wäre machbar gewesen.
Also. Wäre möglich, ne? Und dann merke ich immer, ich arbeite mit meinen Kindern.
Ja. Das ist so, ja. Das habe ich letzte Woche gedacht. Da hatte ich mit Streamern zusammengezockt, Early Boy, Ricky, Sintika, die sind alle 24, 25. Ich bin der Big Daddy in the house, aber es macht wahnsinnig Spaß. Und die haben auch überhaupt keine Berührungsängste. Also das auch nochmal dazu. Wenn ich jetzt in deren Alter gewesen wäre.
Der eine, der sieht aus wie ein Italiener, Schuhgröße 41. Pass auf. Das sagt er zu mir, ja, das finde ich nicht so wild. Weißt du, früher, da hätte man, als wir damals mit 7 Tage, 7 Köpfe oder so, Rudi Carrell und so, da weiß ich noch genau, wie der Rudi Carrell gesagt hat, da habe ich so eine Mannheimer Nummer gehabt. Dann sagt er, ja, aber versteht man das überhaupt? Also, wie versteht man das überhaupt? Hätte ich am liebsten gekonnt, hätte ich gesagt, ey, aber dich hat man doch auch verstanden mit deinem holländischen Akzent und hast es geschafft. Ne? Aber ich habe nichts gesagt, ich habe damit meine Fresse gehalten, weil man hatte so, okay, mein Krüger und so und alle Gotcha, ne? Aber heute Jungen, die sagen,
ja.
Scheiße, was macht doch
ja, kühlend halt. Geier halt.
Die sind so, weil die sagen sich auch, wenn ich jetzt auf die Fresse kriege, aber wir machen ja trotzdem Arbeit trotzdem. Weil,
also gut, ist gut für einen Podcast.
Die sind anders drauf, die jungen Leute. Die sind ja. Ich habe auch das Gefühl, den kannst du voll ins so Ohrfeigen geben, so, die würden sagen, oh geile, hab das aufgenommen? Hab das aufgenommen?
Probier das mal aus. Für dein nächstes Video. Hassan verteilt Schellen. Oh, geil, ey, weiter. Für meinen Flop. Ja, aber die sind natürlich auch viel technikaffiner als wir. Ich meine, die hauen einfach mal so ein Ding, weißt du, ich kämpfe hier seit 4 Monaten mit meiner Technik. Seit 4 Monaten kämpfe ich mit der Technik, ich bin am Verzweifeln, ja. Und beim Fernsehen haben wir immer gesagt, haben wir doch die Technik einmal angemacht, weißt du. Wenn zum Beispiel bei irgendeinem Take die keine Ahnung, das Mikro im Bild war. Ey, da bin ich ja steil gegangen. Also lustig steil gegangen, aber ja, hier, was war der Spruch? Kassenbier, Ausstand feiern. Das war immer so der Spruch, den wir gebracht haben, wenn irgendeiner, oh nein, die Kamera ist da. Und ich habe jetzt den höchsten Respekt vor allen, die mit uns, mit mir, technisch unterwegs waren. Ich habe immer früher gedacht, ja, das ist doch, komm hier, 2 Knöpfe. Alter, 2 Knöpfe, ich bin ja fast am Verrecken, weißt du? Ich bin ja froh, dass es hier heute einigermaßen funktioniert.
Gott sei Dank, ja. Was aber willst du denn im Abschluss nochmal, irgendwann müssen wir ja mal, wir haben Hunger und ich muss noch dein Ding machen. Aber es war, also vorneweg, es war ein geiler Podcast mit dir. Das war einfach, vor allem, es war zwar natürlich witzig, aber es war auch eine schöne Seite von dir zu hören, so auch über deinen Vater, über dies und das. Auch deine Einstellung dazu fand ich mega geil. Das ist richtig sympathisch, wie immer.
Danke.
Aber was würdest du denn meinen Podcast, also deinen Twitchern, die kennen dich schon gut, aber was würdest du denn meinen Postcard? Postkarten.
Postkartenformat.
Was würdest du denn gerne mal so zum Abschluss, gibt es was, wo du sagst, ich würde es gerne mal einmal noch mal sagen oder irgendwas, was du noch mal zum Abschluss so sagen willst?
Kommt auf meinen Twitch-Kanal. Nein. Was kann man...
Hey, das finde ich geil. Das ist ein schöner Abschluss.
Also was ich mir... Also erstmal wünsch dir viel Erfolg auf YouTube und mit deinem Podcast.
Vielen Dank.
Und ich bin mir sicher, du wirst das weitermachen, auch wenn die Tour anfängt. Das ist das, was die Leute mir so ein bisschen immer noch ab und zu vorwerfen, dass sie sagen, ja, du hörst dann den Stream auf in dem Moment, wenn du auf Tour gehst. Ja. Das heißt, ich bin ja ein bisschen in der Beweispflicht. Ist aber auch okay, also dass du das durchziehst. Weil ich glaube, auch von dir kann man halt eine Seite sehen, die man halt im Mainstream-Fernsehen nicht sieht, genau wie man das jetzt bei mir sieht. Also wir reden hier so ungeniert, wir haben keine Redaktion. Wir haben keinen Sender, der uns, also weißt du, wir haben kein Vorgespräch gehabt. Wir haben einfach nur gesagt, hey, come on, einfach nur quatschen und los geht's. Und wir haben keine Fragen, wir haben nichts vorbereitet. So. Und das finde ich halt das Geilste. Also man kann sagen, wir sind jung geblieben, obwohl wir schon im fortgeschrittenen Alter sind. Und ich wünsche mir, wenn ich das so sagen darf, dass wir beide, also erstmal war der Talk Hammer, lass uns das wiederholen. Ich, das nächste Mal, das möchte ich auch meiner Community sagen und da möchte ich dir auch mal zeigen, was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben ein Interview gemacht und die Leute haben zugeschaut. Aber weißt du, was auf Twitch halt auch noch richtig geil ist, ist die Interaktion. Wenn du bei mir bist, wenn das alles wieder geht, wenn die Schweizer dich auch reinlassen.
Also weißt du, was ich meine? Nein.
All right.
Nein. Nein, also, nein, nein, nein.
Nee. Oh, das wird Einschaltquoten haben. Das.
Nein, ich will einfach mal neben dir. Ich rieche. Nein.
Nein. Ich liebe dich.
Ich liebe dich auch, Bühnen. Was auf.
Dass du mal mit mir. Also,
du willst doch meine Füße sehen, du Sack.
Hold ab, ihr zwei. Das ist echt so eine Muppet-Show hier. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Ich muss dir mal. Sonst glauben die das nicht. Ihr zwei, guck mal.
Bromance. Die ja, da, zeig das mal.
Das ist der Eichu-Bus 41 und das ist der Halle dieser Busse.
So. Der Lukas. So. Nein, der Lukas.
Der Lukas.
Ah, ihr so. Zwei. Er schwitzt schon. Er schwitzt schon.
Nein, aber.
Zwei Sachen, die ich mir noch wünsche. Ja. Für deine Leute und aber auch für meine Community und die überschneidet sich ja, das wissen wir auch. Das nächste Mal, wenn wir zum Beispiel auch so ein Interview machen und das auch ein bisschen besser planen, das war jetzt auch ein Schnellschuss von meiner Seite aus, dann die Interaktion mit einbauen mit Twitch. Das ist nämlich das, was ich zum Beispiel richtig geil finde, was wir live nicht haben oder im Fernsehen, ist, ich kann die ganze Zeit parallel auf den Chat schauen und das nächste Mal zum Beispiel Fragen, Antworten für dich machen. So, das, also okay. Die für dich, weil mich haben sie schon alles ausgefragt in den letzten 4 Monaten. Ich bin für die ziemlich langweilig, die wissen alles über mich. Aber ich bin mir sicher, hier im Chat gibt es 100.000 Fragen. Es gibt 100% viele, also wenn ich beobachte den Chat, die Spam gerade Liebe, ganz viel Liebe. Auch für dich, ja, den hat es wahnsinnig gefallen. Das, ich weiß, den Chat siehst du wahrscheinlich nicht, aber ich gucke die ganze Zeit drauf. Die haben richtig Bock, die haben dieses Interview genossen, die finden ich auch genial. Das heißt, auch da Frage und Antwort, das nächste Mal Interview. Und was ich auch geil fände, ist, wenn wir was zusammen zocken würden, weil wir sind ja hier natürlich auch.
Ja, das meine ich ja, ich will mit dir spielen.
Okay, aber hast du da, da können wir vielleicht so einen kleinen Teaser. Du zockst auf der PlayStation, oder?
Ja, oder? Wenn PlayStation.
Auf der PlayStation. Hast
ja, irgendwie, also noch cooler wäre es, oder ich komme irgendwann mal zu dir und du hast noch so einen Joystick oder so.
du bist ja mehr lost als ich. Hast du einen Joystick oder sowas? Ja, ich hätte einen Controller.
Du beruhigst Decathlon. Weißt du?
Ja, klar.
Die alle denken, was macht der? Das ist, nee. Das ja. Ist, wenn man rennt, man muss diesen Joystick so.
Wenn du vom Joystick noch hier so einen Abdruck hattest, noch 2 Stunden, weißt ja. Du? Und deine Mutter fragt, was hast du gemacht? Ja, ich habe Computer gespielt. Geil, Summer Games, Winter Games, California Games. Ach Gott, was haben wir alles weggezockt. Ja, lass uns das machen. Wir bleiben in Kontakt. Du bist auf jeden Fall immer gern gesehen hier auf meinem eigenen Twitch-Kanal.
Genau.
Schneid dir was Nettes raus. Und ja, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ne? Vielen Dank, dass du der Einladung da gefolgt bist auf meinen Kanal. Und,
ich danke dir, dass du uns das Material gibst.
Ja, hier, da haben wir noch nicht gesprochen, diese. Nur für Abonnenten, das Archiv. Nein, ist alles gut. Du kriegst es überspielt. Danke.
Grüße an deine Familie und alle, ne?
Mach's gut, mein Lieber. Bis bald. Gut. Ciao, Wille. Gar nicht. Einfach weiter. So, jetzt sehe ich mich selber. Jetzt seht ihr zum Beispiel die Kamera, die die Bülent die ganze Zeit gesehen hat. Weil er mich auch sehen musste.